zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Ein Jahr ist die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS bereits im Amt. Und in aktuellen Umfragen, da liegen alle drei Parteien weit unter ihren Werten der Nationalratswahl 2024. Doch selbst kritische Expertinnen und Experten stellen der Regierung eigentlich ein recht passables Zwischenergebnis aus. Ist die Dreierkoalition besser als ihr Ruf? Mein Name ist Julian Kern und wie sich ÖVP, SPÖ und NEOS im ersten Jahr gemeinsam regieren geschlagen haben, das bespreche ich heute mit Max Miller. Hallo Max.
Hallo.
Und mit Clemens Neuhold. Hallo Clemens.
Hallo.
Max, Clemens, ihr habt für die aktuelle Coverstory recherchiert, wie die Arbeit der Regierung bisher einzuordnen ist und euer Fazit ist nicht vernichtend ausgefallen. Der Titel der Geschichte lautet »Besser als ihr Ruf«. In sozialen Medien lesen sich Kommentare zu dieser Geschichte überwiegend so, wie viel haben die euch geschmiert für den Artikel, danke für den heutigen Lachflash, der 1. April kommt erst oder auch bemerkenswert, was man alles schönreden kann. Wieso seid ihr trotzdem der Meinung, dass die Arbeit der Regierung mehr als passabel ist?
Also ich finde mal grundsätzlich, vielleicht finde ich es ganz lustig, dass das so ein kontroverses Thema mittlerweile ist, weil du hast ja schon gesagt, unser Titel war ja nicht, das ist die beste Regierung aller Zeiten, bitte wählt die drei Parteien jetzt sofort, sobald ihr könnt oder sonst irgendwie. Also es war ja kein Wahlaufruf in irgendeiner Weise und jetzt auch kein übertriebenes Lob, sondern eben wirklich nur die Aussage, hey, die Umfragen sind ziemlich schlecht und so schlecht machen sie ihren Job eigentlich gar nicht. Und zu diesem Fazit, quasi so schlecht ist gar nicht, zudem sind wir gekommen, einerseits indem wir uns angeschaut haben, was die Regierung gemacht hat und andererseits auch indem wir Expertinnen und Experten befragt haben und ihre Einschätzung gebeten haben. Und da muss man schon sagen, also erstens muss man sagen, das ist eine Dreierkoalition, ein politisches Experiment in Österreich. ÖVP und SPÖ aus Zeiten der Großen Koalition sind jetzt eigentlich nicht bekannt gewesen als die großen Reformer, sondern eher als die Verwalter. Und gleichzeitig auf der anderen Seite die NEOS, die eben eigentlich ja in ihrem Kern als Partei sich als Reformpartei sehen. Also da wäre schon ein Spannungsverhältnis gewesen. Dazu diese enorm schlechte wirtschaftliche Lage, der hohe Schuldenstand, schlechte Wirtschaftslage eben. Das sind alles Faktoren, die jetzt nicht unbedingt dazu beitragen, dass es leiwand ist zu regieren, sagen wir uns ehrlich. Also das ist einfach eine schwierige Zeit und unangenehm, da an der Macht zu sein. Da muss man auch noch bedenken, Christian Stocker als Kanzler vor 1,5 Jahren eine nahezu unbekannte politische Persönlichkeit. Also das sind schon Faktoren einfach dabei, wo man sagen muss, da ist einfach die Ausgangslage nicht so gut. Und für diese Ausgangslage und dafür, wie schlecht sie jetzt in Umfragen dastehen, finde ich tatsächlich, machen sie es nicht so schlecht. Sie machen so kleine schrittweise Fortschritte und ja, genau, also deswegen, das, von daher kommt unser Fazit so ungefähr, oder Clemens?
Ja, also unsere Aufgabe als Journalisten ist es eben, das gesamte Bild zu betrachten und nicht nur die aktuelle Stimmung und das runterzubrechen. Sie sind jetzt Loser oder Gewinner oder Top, Flop, wie es der Boulevard auch gerne macht. Natürlich will eine Mehrheit der Österreicher nicht in einem Land leben mit den Preissteigerungen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren. Die Leute wollen nicht in einem Land leben, wo überall reingeschnitten wird, aus Sparzwängen heraus. Und viele der Leute, siehe die Wahlergebnisse der FPÖ, wollen auch nicht in einem Land leben, das nach 10 Jahren Zuwanderung einfach sich stark verändert, vor allem in den Städten und so weiter. Da gibt es dann viele Themen, die diskutiert werden und da wollen die Leute das eher so, wie der Kickl, das FPÖ-Chef Kickl bei der Aschermittwochrede gesagt hat, er führt Österreich wieder zurück ins Land der Seligen. Also das ist die einfachste Methode zu sagen, es wird wieder wie früher. Und das geht sich natürlich nicht aus und dann muss man schon so fair sein. Diese Regierung ist genau ein Jahr im Amt und hat sich in einer Situation zusammengefunden zu diesem neuartigen Dreier-Experiment, wo du eine Rekordinflation hattest, eine Rekordverschuldung, wo du die Corona-Pandemie und dann die Teuerungspandemie wirklich extrem viel angesammelt hat an Baustellen. Und da haben sie sich zusammengetan und dafür ist in den wesentlichen Bereichen auch einiges weitergegangen. Das spürst du natürlich nicht so direkt, Aber wie gesagt, das ist unsere Aufgabe, das in Rechnung zu stellen, weil wir einfach strukturell anschauen müssen, sanieren die das Budget, nehmen die das ernst, machen sie da und dort auch schmerzhafte Einschnitte, die jeweils einzelne Parteien schon schmerzen. Also nur Stichwort, die SPÖ hat durchgesetzt eine Mietpreisbremse, was man immer von davon halten mag, wie viel es wirklich im Börsel bringt. Aber das ist ein Markteingriff. Das ist für ÖVP und NEOS, zwei wirtschaftsliberale Parteien, ist das eigentlich ein No-Go. Sie haben es aber geschluckt. Umgekehrt hat die ÖVP dann wieder andere Dinge durchgebracht, die der SPÖ sehr wehtun bei Asylreformen. Harte Einschnitte, Kinderkopftuchverbot, was eigentlich vor Bayern für die SPÖ noch ein No-Go war. Und die NEOS haben da so ein, wie ein Scharnier, ein bisschen Reformscharnier, auch in der Mitte sich positioniert, die einmal dafür sorgen, dass da Mehrheiten gibt, dann wieder dort und das Ganze irgendwie halbwegs dynamisch sich eingespielt hat. Und das empfinden wir, und das ist unser Fazit, ist eine Leistung an sich.
Ihr habt euch mit Politikwissenschaftlerinnen und einer Ökonomin unterhalten. Wie schätzen denn die Arbeit der Regierung ein?
Eigentlich genauso. Einfach, dass die Regierung eigentlich besser arbeitet, als ihr Ruf ist. Und das eben bezieht sich immer auf verschiedene Faktoren. Einerseits haben wir eben die politikwissenschaftliche, politologische Perspektive, wo man eben sagen muss, in diesem Dreiergespann, und Clemens hat es jetzt schon angesprochen, quasi diese Scharnierfunktion von den NEOS, beziehungsweise überhaupt in dieser Dreierkonstellation, das Grundproblem ist natürlich, dass man sich mit drei Leuten, also zu dritt, auf was einigen muss. Das macht es schwerer. Aber Katrin Steiner-Hämmerle sagt zum Beispiel, man hat es im ersten Jahr beobachten können, dass das auch einen Vorteil hat. Und zwar in Zweierkonstellationen, und gerade bei der Großen Koalition war das eben der Fall, sind zwei konträre Positionen sich gegenübergestanden und das war dann festgefahren. Dann konnten beide sich quasi nicht bewegen und es ist nichts passiert. Jetzt gibt es quasi immer einen dritten Partner, wo man dann zu zweit quasi unter Anführungszeichen gegen eine dritte Partei arbeiten kann, beziehungsweise es ist vielleicht gar nicht so oft so ein Gegeneinander, sondern öfter ein einander überzeugen oder eben Argumente vorbringen. Und wenn man da zu zweit arbeitet, ist es einfach leichter, eine dritte Person oder ein drittes Gegenüber in dem Fall zu überzeugen. Also da gibt es dann einfach dieses Scharnier, wie es Gernot genannt hat. Das sind manchmal die NEOS, nicht immer, aber genau. Also das ist eines einfach aus dieser politikwissenschaftlichen Perspektive, hat das schon einen gewissen Erfolg in dieser Konstellation. Dann wirtschaftlich ist es besonders schwer eigentlich, weil das muss man ja auch fairerweise sagen, die wirtschaftliche Situation, in der wir uns in Österreich befinden, die ist ja nicht von der österreichischen Regierung allein weder lösbar, noch ist sie allein dafür verantwortlich. Wenn Donald Trump morgen früh beschließt, wieder neue Zölle gegen die EU einzusetzen, betrifft uns das sehr, sehr viel stärker als viele Maßnahmen, die Regierung realistisch setzen kann. Das heißt, man ist da sehr fremdgesteuert, die österreichische Wirtschaft hängt stark an der deutschen Wirtschaft, wenn dort nichts weitergeht, wird es bei uns nicht so viel besser gehen, etc. Das heißt, da ist die Regierung ja auch ein bisschen eingeschränkt in ihrem Handeln, aber in dem Handlungsfeld, das sie hat, da versucht sie schon Dinge zu machen. Also mit der Industriestrategie jetzt, wenn man die Inflation anspricht, auch die Mehrwertsteuersenkung jetzt. Es ist ein sehr, sehr schmaler und kleiner Bereich, auch aufgrund des Budgetdefizits, das wir eben haben, kann die Regierung da nicht mehr machen und nicht einfach Geld verschenken, wie es vergangene Regierungen ja gemacht haben. Aber trotzdem sieht man, okay, die Regierung versucht zumindest etwas zu tun und versucht, symbolische Schritte zu setzen, und das funktioniert schon bis zum gewissen Grad.
Ja. Und sie werden jetzt auch andererseits auch die, vielleicht Lorbeeren ist zu viel gesagt von der Ausgangsposition aus, aber sie wären jetzt da oder dort, auch könnten sie dann Punkte machen, wenn die Inflation wirklich, wie es erwartet ist, deutlich runtergeht, wenn die Wirtschaft ein bisschen anzieht und wenn der Budgetsparplan auch so Früchte trägt. Wo ich dann schon, weil du vorhin zitiert hast, die Kommentare vorwiegend auf Facebook, wo ich die Leute dann teilweise schon verstehe, warum sie da ziemlich geflasht sind von unserem Zugang, besser als ihr Ruf, ja, oder am Cover, besser geht's nicht, natürlich auch doppeldeutig gemeint, ist, wenn die Leute einfach im Blick haben, wie die Regierung in Umfragen steht, weil die sind zu dritt, haben sie keine Mehrheit. Die FPÖ liegt bei 36%, die ÖVP bei 21%, die SPÖ bei 18%, die NEOS bei 8%. Also da kann man schon sagen, wenn das einfach das Urteil der Bevölkerung ist über die Regierung, dann fällt das eigentlich vernichtend aus. Aber wie gesagt, wir können eben nicht beiseite wischen, was jetzt alles zu tun ist in dem Land. Und ich finde es eben erstaunlich, wie wenig in der Regierung dafür eigentlich, wie sehr man sich teilweise verbiegen muss, wie sehr man unter Druck steht, wie viel da wenig da eigentlich gestritten wird. Es gibt einen Punkt, der jetzt überraschend kam, nämlich die Volksbefragung über die Länge der Wehrpflicht. Der war eigentlich so ein erster richtiger Riss, ist zu viel gesagt, aber eine Erschütterung, muss man schon sagen, weil SPÖ und NEOS schon in offiziellen Statements sagen, das war so nicht abgesprochen, das ist keine Position des ÖVP-Parteichefs und nicht des Bundeskanzlers, weil in der Regierung gibt es dazu nichts. Hinter den Kulissen, off the records, fällt das noch viel härter aus. Also da ist schon die Rede davon, dass da eine rote Linie überschritten wird. Und rote Linien ist ein gefährliches Wort in einer Koalition, weil wenn man die überschritt, dann kann man die Koalition auch sprengen. Also da wird dem Bundeskanzler schon auch deutlich ausgerichtet, dass man sich da, dass man weitere solche Manöver nicht toleriert. Aber dafür, wie die Ausgangsposition ist, ist das noch vergleichsweise verkraftbar, glaube ich. Und was Steiner Hämmerle, die Politologin, du dir erwähnt hast, auch gut gesagt hat, am Anfang hat die Dreierkoalition zusammengeschweißt, das Anti-Kickl-Moment, also gemeinsam gegen Kickl. Der war ja fast schon Bundeskanzler, die ÖVP und die FPÖ haben sich dann nicht geeinigt. Und dann haben sich die drei im zweiten Anlauf erst, vergisst man manchmal, zusammengefunden, um ihn zu verhindern. Das hat er mal zusammengeschweißt, das reicht jetzt natürlich nicht mehr, die Leute vergessen das. Und das Zweite, was jetzt zusammenschweißt, dass halt alle drei gemeinsam im Umfragekeller sitzen, ich habe es gerade zitiert, und da hast du wirklich nichts zu gewinnen, wenn du jetzt in Neuwahlen gehst. Abgesehen davon wüsste man auch gar nicht, muss man eigentlich bei beiden Parteien ausgehen, bei ÖVP und bei SPÖ, dass es wahrscheinlich der Spitzenkandidat dann nicht Christian Stocker ÖVP und nicht Andreas Babler heißen würde, wenn man wirklich ernsthaft stark zulegen möchte. Das heißt, da wird man sich jetzt nicht wegen einzelnen Reformen so sehr zerfleischen, dass man das sprengt. Das heißt, das schweißt zusammen. Und letzter Satz dazu, das kann wieder den nötigen Atem geben für Reformen, die aber jetzt wirklich kommen müssen, weil jetzt ist gespart worden, das Sparen muss weitergehen, aber jetzt braucht es Reformen, sonst wird, und in dem Schluss kommen wir auch, sonst wird diese Koalition, die brav vor sich hinarbeitet, in Schönheit sterben.
Du hast jetzt schon die vom Bundeskanzler Stocker angekündigte Volksbefragung über die Länge des Wehrdienstes angesprochen. Wo knatscht es denn inhaltlich sonst noch in dieser Regierung? Welche Partei tut sich in dieser Koalition am schwersten oder wie machen sich die das auch intern aus?
Ich glaube tatsächlich, parteipolitisch am schwersten tut sich die ÖVP. Ich glaube, das sieht man auch an diesem Vorstoß. Es war Kanzler Stocker bzw. halt seinem PR-Team sehr wichtig, da ein paar Akzente nach rechts zu setzen. Eben einerseits diese Volksbefragung, also dieses wir lassen das Volk mitbestimmen, was ja auch was die FPÖ ja versucht auch für sich zu gewinnen sozusagen, eben mit diesem Volkskanzler Herbert Kickl. Aber auch sonst versucht die FPÖ ja darzustellen, dass sie das Volk vertreten. Und wenn man jetzt natürlich eine Volksbefragung macht, dann kann man dem ein bisschen entgegentreten. Aber das war nicht die einzige Ansage. Die andere Ansage war ja, dass Asylwerber nur noch eine medizinische Grundversorgung erhalten sollen. Also das ist eine ganz klare Ansage gegen die FPÖ oder in Richtung von FPÖ-WählerInnen und Wählern. Und die große Frage, die da im Raum steht, ist die Reform der Sozialhilfe, die für Ende des Jahres angekündigt ist, die ab nächstem Jahr gelten soll. Und das wird auf jeden Fall einer der Knackpunkte in der Regierung, weil hier können, glaube ich, SPÖ und zumindest Teile der NEOS ganz sicher nicht so weit gehen, wie es die ÖVP gerne hätte. Also ich glaube, da ist so ein Spannungspunkt schon vorgegeben. Aber grundsätzlich, glaube ich, tut sich die ÖVP am schwersten, weil ihre Aufgabe unter Anführungszeichen parteipolitisch wäre es da, nach rechts zuzumachen und sozusagen die Wählerinnen und Wähler wieder zurückzugewinnen von der FPÖ. Und das gelingt ihr offensichtlich gerade gar nicht. Umgekehrt muss man sagen, die NEOS, die tun sich in dieser Konstellation vergleichsweise noch am leichtesten. Noch deswegen, weil das hängt alles davon ab, ob die großen Reformen kommen oder nicht. Bis jetzt im ersten Jahr waren die nicht da. Das hat jetzt auch niemand erwartet, dass im ersten Jahr eine Regierung eine Landeshauptleute-Konferenz überstimmt oder eben den Föderalismus ganz umbaut oder gar eine Gesundheitsreform von Boden auf neu macht. Das geht natürlich nicht, dafür braucht es Zeit. Aber das muss jetzt kommen, sonst tun sich die Neos sehr schwer. Die schaffen es aber als Partei, sich natürlich noch am besten zu etablieren, und die sind die Neuen in der Regierung und die haben irgendwie einen frischen Wind noch hinter sich. Und dann kommen wir zur SPÖ. Die tut sich tatsächlich deswegen ein bisschen schwer, weil sie in vielen Fällen quasi die Verhinderer sind, im Sinn von nicht, sie blockieren etwas, sondern sie können sagen, ja okay, aber es wäre noch schlimmer geworden, wenn Herbert Kickl regiert hätte und nicht wir mit der ÖVP. Das ist zwar, kann man sich für sich selbst, glaube ich, irgendwie als Plus ins Mitarbeitheft sozusagen reinschreiben. An der Wahlurne wird einem halt niemand belohnen, wenn man sagt, ja okay, aber stellt euch vor, da wäre ein anderer an der Macht gewesen. Aber die SPÖ schafft es, eben einerseits, Clemens, du hast schon erwähnt, mit Anti-Teuerungsmaßnahmen hin und wieder Punkte zu machen, und die SPÖ stellt den aktuell beliebtesten Minister mit, witzigerweise ausgerechnet dem Finanzminister, Markus Matterbauer.
Ich sehe das genauso. Die ÖVP, man muss immer daran denken, dass die ÖVP einen Mann an der Spitze hat, der ein Zufallsprodukt war, muss man so sagen. Überflüger Kurz, zurückgetreten, dann kommt Nehammer, wird auch quasi gezwungen hinzuschmeißen, und dann übernimmt Christian Stocker, der bisherige Bundesgeschäftsführer, der macht das irgendwie passabel, aber auch er ist kein Zugpferd, er zieht nicht, und bei der ÖVP schwingt immer so, schwebt drüber wie ein für manche halt Damoklesschwert, eine Rückkehr von Sebastian Kurz. Das sagen uns auch in den Hintergrundgesprächen die Koalitionspartner, dass das schon für Nervosität sorgt, weil das so ein Unsicherheitsherd ist. Das heißt, man ist einerseits, weiß man nicht, versucht man natürlich dann den Stocker Punkte machen zu lassen, sein Profil zu stärken. Dahinter vermutet man aber witzigerweise ausgerechnet jene Leute, die damals im Team Kurz waren, also so auf der Kommunikationsebene. Also da wird auch gemutmaßt, dass ehemalige Kurzberater hinter dieser Idee standen, die Volksbefragung, dass die Wehrpflicht zum Thema einer Volksbefragung zu machen, nämlich die Länge der Wehrpflicht. Und das ist ja eigentlich eine zu kleine Ebene für eine Volksbefragung. Das heißt, da ist eigentlich klar, dass die ÖVP keine klare Linie fahren kann. Sie versucht dann immer wieder so Duftmarkens, fast oldschool in Richtung ÖVP-Wähler zu machen, auf eine sehr plumpe Art und Weise. Aber zum Beispiel sagt sie, Asylwerber kriegen jetzt keine Versorgung mehr im Spital, nur mehr Notversorgung. Wir fragen dann nach, was genau bekommen Asylwerber. Sagt man dann, naja, auf Details brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Hauptsache, wir sagen Asylwerber, sie sollen nicht kommen, weil sie nur Notversorgung kriegen. Das ist zu schwach, weil die FPÖ hat in solchen Positionen, legt automatisch 3 Härtegrade drauf. Also so gewinnt man jetzt so macht man keine Punkte. Die Tatsache aber, dass man das immer wieder versucht, zeugt ein bisschen von einer Strategielosigkeit und teilweise auch Hilflosigkeit. Also da fehlt ausgerechnet der Kanzlerpartei, fehlt gerade die Stabilität. Und die einzige Stabilität, die ich eigentlich sehe, ist eben, dass man wirklich das, was man sich als Regierung vorgenommen hat, weiterführt. Also so gesehen sind sie jetzt alle drei, also vor allem ÖVP, SPÖ, sind beide ausgeliefert dem eigenen Regierungserfolg. Also wenn sie eine Chance haben wollen, dann muss da etwas gelingen, das sie nach oben zieht. Weil sonst ist die Regierung weg und auch die Parteispitzen weg. Und da bin ich insofern ein bisschen skeptisch, ob man dann aber das so erkennt, diese Tragweite, und jetzt wirklich einen Leuchtturm aufstellt oder einen großen Wurf macht, weil jetzt nächstes Jahr Landtagswahlen kommen. Und bis dahin müsste aber etwas Einschneidendes passieren, wo die Leute echt das Gefühl haben, oh, jetzt haben sie das Budget halbwegs in den Griff bekommen und halten da diesen Brüsselplan ein. Jetzt machen sie auch eine Reform, die wir so auch noch nicht gesehen haben. Ja, ich spüre das auch manchmal, die Teuerung geht runter. Also das ist aus meiner Sicht die einzige Chance, die diese Regierung hat. Und aus meiner Sicht wäre es wirklich bei so einem Experiment, das die drei gestartet war, wäre es wirklich hoch an der Zeit und wünschenswert, dass das auch wirklich ernsthaft versucht wird umzusetzen.
Das sagen ja auch alle Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben. Es braucht diese Grundsatzreformen, also eine Föderalismusreform, eine Gesundheitsreform. Eigentlich bräuchte es auch eine Pensionsreform, die wird es in der Konstellation wahrscheinlich nicht geben, aber die anderen beiden wären angekündigt. Und genau, eine Entflechtung des Förderdschungels natürlich, das ist meistens als Teil einer Föderalismusreform gesehen, kann man natürlich auch unabhängig davon machen, aber ja. Das Problem daran ist, wir quasi jetzt, oder beziehungsweise die Expertinnen und Experten können quasi von oben aufs System draufschauen und sagen, ja, das würde Österreich gut tun. Das Problem ist, dass die Wählerinnen und Wähler ja nicht sagen, ah, super, der Förderdschungel wurde entflechtet, dafür gebe ich jetzt meine Stimme, sondern eher von sich selbst ausgehen und eben schauen, was bei ihnen ankommt. Und bei
einer vielleicht nicht mehr ankommt.
Oder vielleicht nicht mehr ankommt, genau. Also bei einer Entflechtung des Förderdschungels, bei einer Abschaffung von Doppel- und Dreifachförderungen, heißt das im Endeffekt, dass der Staat einfach weniger Geld auszahlt und das heißt, dass auch weniger Geld wo ankommt, ja? Oder eben gar nicht mehr. Und das ist eben, oder bei der Gesundheitsreform zum Beispiel, wir reden, du hast schon die Landtagswahlen erwähnt, vor jeder Landtagswahl momentan gibt es eine Debatte darum, ob jetzt Spitäler zusammengelegt werden sollen oder nicht. Alle Gesundheitsexpertinnen und Experten sagen, ja, das ist sinnvoll, wenn man quasi Gesundheitszentren schafft, also quasi das versucht ein bisschen zu zentralisieren. In der Bevölkerung ist das massiv unpopulär, wenn das Spital ums Eck zusperrt und ich plötzlich eine halbe Stunde irgendwo hinfahren muss, wenn ich eine größere Operation brauche. Und da steht dann am Ende des Tages natürlich die Regierung vor zwei Problemen. Einerseits, bis jetzt im ersten Jahr sind sie ganz gut damit klargekommen, dass sie kleine Schritte gesetzt haben, aber man muss auch sagen, sie haben diese Schritte auch nicht gegen großen Widerstand gesetzt, sondern das waren viele Kompromisse, für diese Kompromisse werden sie auch zu Recht gelobt, aber eben Kompromisse im Sinn von, dass sich alle darauf einigen konnten. Sobald sie aber beginnen, wirklich einschneidende Reformen umzusetzen und Leuten auch was wegzunehmen oder halt eben Fördernehmern was wegzunehmen, ab dann gibt es ja keinen Kompromiss mehr. Also es gibt keinen Kompromiss, willst du deine Doppelförderung haben oder nicht? Da wird niemand sagen, nein, die brauche ich eh nicht, sondern da musst du eine Entscheidung treffen. Und das ist dann einerseits ein Szenario, wo sich die Regierung, glaube ich, schwerer tun wird, weil ÖVP und SPÖ automatisch irgendein Klientel verletzen sozusagen. Und andererseits ist auch die Frage, selbst wenn sie es durchsetzen, wird das dann wirklich an der Wahlurne belohnt oder nicht? Erfahrungsgemäß wohl nicht. Das braucht dann halt wirklich gute PR und wirklich gute Strategen, die das dann auch verkaufen können. Da sind wir über den Punkt vorher, Clemens. Die gibt es aktuell so nicht, würde ich behaupten. Zumindest in der ÖVP, die quasi als Kanzlerpartei den Anspruch hätte, funktioniert das aktuell nicht so super.
Und es bräuchte auf ÖVP-Ebene die Mithilfe der ÖVP geführten Bundesländer, die nämlich eben jetzt, das ist ein wesentlicher Punkt in dem zweiten Jahr, ist die sogenannte Reformpartnerschaft. Das ist so ein Vehikel, wo dann alle zusammensitzen und an Lösungen bauen. Und da müsste es wirklich, da müssen die Bundesländer auch wirklich mitziehen. Und wenn dann aber vielleicht der ein oder andere ÖVP-Landeschef oder Landeshauptmann, Landeshauptfrau überlegt, na, eigentlich hätte ich eh schon lieber den Kurz wieder an der Macht und dann machen wir nochmal einen neuen Move mit der FPÖ. Also es ist ja alles nicht ausgeschlossen, weil das eben nicht so stabil ist, das Ganze, von dem wir hier reden. Dann wird auch die Bereitschaft enden wollen sein, Einschnitte mitzutragen, die wirklich dann historisch sind. Wenn zum Beispiel, wie die Landeshauptfrau das von Salzburg sehr mutig vorgeschlagen hat, die Kompetenzen für die Spitäler sollen zum Bund. Das ist ein massiver Einschnitt. Oder umgekehrt, ja, es soll alles verländert werden. Selbe bei Schulen. Kompetenz, klare Kompetenz, nicht die, das sind die Landesschulen, das sind die Bundesschulen, die anderen Schulen sind irgendwie getrennt oder gemeinsam verwaltet und dann gibt es auch noch die Gewerkschaft und dann gibt es auch noch zwei Drittel Kompetenzen. Das ist, das zu entflechten, das erwartet man sich von dieser Regierung, das erwartet man sich auch von den NEOS, die seit 10 Jahren genau diesen Anspruch haben, seit ihrer Gründung vor 13 Jahren, wenn sie mal regieren, dass sie genau das machen. Das ist die große Erwartungshaltung, aber das ist aus jetziger Sicht massiv. Also ein Indiz zum Beispiel, dass das auf Bildungsebene jetzt nicht um die Ecke schon wartet, diese Reform ist, dass wir über weniger Latein diskutieren. Extrem leidenschaftlich, es melden sich Künstler, es wird rauf und runter. Ich kriege selber viele SMS erst gestern von einer Bekannten, die ist Lehrerin und sagt, was hat der eigentlich gelernt, der wiederkehrt, dass er sich was vorschlagen kann. Das emotionalisiert, aber das ist nicht das, um was es geht, das ist nicht das, was die Zukunft des Landes entscheidet, sorry to say, liebe Lateinlehrer, aber da geht es um ganz viel größere Brocken, da geht es um eine große Zahl an also geht es um Sprachdefizite, da geht es um Volksschulen, die nicht ausgestattet sind, um Kindergärten, wo zu wenig Deutsch gelernt wird und so weiter. Also das sind die großen Brocken, weniger Latein, mehr KI, mehr Informatik. Wenn sich die Debatte weiterhin auf solchen Mikroebenen abspielt, auch bei allen Bereichen, die wir genannt haben, dann glaube ich, wird diese Koalition in Schönheit sterben.
Ja, und wir werden den Akteuren dieser Regierung selbstverständlich weiterhin auch ganz genau auf die Finger schauen. Eure ganze Covergeschichte lesen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf profil.at. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Shownotes. Für heute dürfen wir uns verabschieden. Danke Max, danke Clemens.
Danke.
Danke dir.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.